Das erste Wort, das mein heutiger Gast auf Deutsch konnte, war Scheiche. Man muss dazu sagen, dass er damals 13 war und in Spanien lebte. Und als er dann schließlich nach Deutschland kam, lernte er eine Menge. Darunter, dass es nicht Scheiche, sondern Scheiße heißt. Und dass nach der Hauptschule eine Lehre bei Thyssen und sehr, sehr, sehr viel Abendschule es durchaus möglich ist, dass man am Ende in Deutschland sogar lernen kann, wie man ein Atomkraftwerk baut. Hier ist Moreno Plus Eins, der Interview-Podcast Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Laber-Podcast zu machen. Heute ist bei mir Professor Dr. Antonio Hurtado. Er ist Professor für Wasserstoff- und Kernenergietechnik an der Technischen Uni in Dresden. In Berlin ist er nicht ganz unbekannt, weil er über längere Zeit mal der Aufsichtsratschef von Union Berlin war. Aber darüber möchte ich heute nicht mit ihm sprechen. Mich interessieren drei Dinge an Professor Hurtado. Zum einen, wie schon erwähnt, seine Karriere, also wie man es schafft, als kleiner Gastarbeiterjunge aus einem, wie man heute sagt, nicht privilegiertem Haushalt zum Uniprofessor zu werden. Zweitens würde mich seine Meinung interessieren zu einer der großen Fragen der deutschen Politik, nämlich der sogenannten Energiewende. Wir erinnern uns, erneuerbare Energien sollen fossile Energieträger nach und nach in Deutschland ersetzen. Und Professor Hurtado beschäftigt sich Tag ein, Tag aus mit genau dieser Frage. Und mein dritter Punkt wäre, dass mir aufgefallen ist, dass gerade viele Milliardäre und Großinvestoren in Silicon Valley immer mehr davon überzeugt sind, dass sowas wie saubere Kernkraft durchaus möglich ist. Und auch dazu würde ich gerne Professor Hurtado befragen. Meine erste Frage allerdings ging in seine Kindheit. Ich wollte wissen, wann er denn aus Spanien nach Deutschland kam.
Ja, ich bin 1972 nach Deutschland gekommen, kurz bevor ich 13 Jahre alt wurde und hatte zunächst mal damit zu tun, diesen Schock zu überwinden. Es war alles anders.
Warum kamen deine Eltern?
Ja, mein Vater war Gastarbeiter der ersten Generation. Er kam Anfang der 60er nach Deutschland und der Klassiker, meine Mutter kam danach, zwischendurch kriegte die Familie Kinder. Und im Nachhinein sind meine zwei Geschwister, die beide jünger sind als ich, auch nach Deutschland gekommen. Ich sollte mit meiner Oma dann weiter in Spanien leben, zur Schule gehen, bis zum Abitur. Und ja, und dann kam es so, wie ich es nicht geplant hatte. Also über Nacht wurde ich dann informiert, dass ich nach Deutschland kommen sollte, um die Familie dann zu komplettieren.
Wir hatten hier vor einiger Zeit einen Comedian, Fatih Çevikoğlu, der ein Buch geschrieben und er beschreibt seine Erfahrung, wie er in der Türkei ist. Die Eltern, der Vater vor allem und dann glaube ich auch die Mutter, immer hin und her pendeln und er bei den Großeltern lebt und er im Grunde seine Eltern nur mit aus Koffern kennt. Und du warst also so ein klassisches Kofferkind. Dein Papa war in Deutschland bereits, du warst hier und irgendwann mit 13 wurde beschlossen.
Ja, so ungefähr war es.
Wie
ja.
War dein Deutsch? Nicht existent.
Ich weiß, dass ich aus Gesprächen, die ich geführt habe mit meiner Schwester, die 2 Jahre jünger als ich ist, dass ich mich interessierte für die deutsche Sprache, weil ich wusste, irgendwann komme ich vielleicht doch nach Deutschland. Und immerhin habe ich das Wort Scheiche gelernt. Und aber das macht eben mein Niveau auch nicht besser, nicht um von vornherein bestehen zu können.
Also das heißt, du bist nach Deutschland gekommen und die Worte, die du kanntest, waren, kannst du an der Hand abzählen?
Ja, die waren auch vernachlässigbar.
Ja. Ja. Das heißt, 13, du kamst in die, was ist das dann?
Ich kam in die 8. Klasse einer Hauptschule, ja. Mhm. Ja. Ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Und ja, entsprechend hart war auch die Umgebung und auch eine Klassenlehrerin habe ich noch gut in Erinnerung, die, ich weiß nicht, Pädagogik, wenn überhaupt, dann nur irgendwo als Fremdsprache kannte und die von mir Dinge verlangt hat, die ich nicht bringen konnte, weil ich der Sprache nicht mächtig war. Aber das sind wieder Momente, die dich herausfordern, ne? Und die, wo du versuchst, halt herauszufinden, geht es oder geht es nicht.
Naja, und, du bist 13. Ja, also da finde ich schon, darf man dir schon helfen. Da finde ich nicht nur, dass
das
sagt,
ist klar, ja.
Herausforderung. Das heißt, 13, du gehst auf die Hauptschule. Ich nehme an, es läuft in den meisten Fächern nicht super, oder?
Es lief in keinem Fach super. Da, wo es hätte gut oder besser laufen können, in Mathematik oder Physik, da hatten wir es gerade mit Textaufgaben zu tun und weniger mit phänomenologischen Beschreibungen. Und da habe ich sehr schnell Fuß fassen können und da habe ich dann so etwas wie Optimismus herauszerren können, ja. Mhm. Und de facto bin ich in der 8. Klasse im Jahr sitzen geblieben. Ich habe die 8. Klasse wiederholen müssen und war dann altersbedingt so weit, dass ich die Schule normalerweise hätte verlassen müssen. Und es ist den Lehrerinnen und Lehrern zu verdanken, die sich zusammengetan haben und mit meinen Eltern gesprochen haben und darum gebeten haben, mich noch ein Jahr an dieser Schule zu belassen, damit ich dann die 9. Klasse abschließen kann. Und ja, das war dann in Deutschland der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ja.
Zwischen dir und der deutschen Sprache.
Ja.
Das heißt, du hast dann ungefähr anderthalb Jahre gebraucht, um Fuß zu fassen, hast dann deinen Hauptschulabschluss
gemacht. Ja, eher 2 Jahre, ja. Und damit habe ich dann den Hauptabschluss gemacht, ja.
Und hast dann eine Lehre angefangen?
Ja, ich habe natürlich überlegt, was könnte ich tun danach und hatte, ich weiß noch, per Fernschule, da gab es einen Kurs angeboten von einer Schule in Barcelona, da ging es um technisches Zeichnen. Ja, da hatte ich mich damals angemeldet und das hat mich eher zum technischen Zeichnen näher gebracht. Und wir wohnten in Duisburg-Rheinhausen zu dem Zeitpunkt, kam dann an einem Gebäude regelmäßig vorbei, wo auch dann die technischen Zeichner da im weißen Kittel damals noch mit den großen Reißbrettern, Bilder, die ich nie vergessen werde, die mich fasziniert haben, die da gearbeitet haben. Und ich hatte dann den direkten Vergleich zum Werken meines Papas. Er hat in 3 Schichten gearbeitet, bei der Bundesbahn damals noch die Deutsche Bundesbahn war als Hemmschuhleger tätig. Eine harte, stupide Arbeit.
Hemmschuhleger, was ist
ja,
das? Was
das sind, wie der Name schon sagt, Hemmschuhe. Es sind Geräte aus Stahl, so längliche Keile, die aussehen wie ein Schuh und die werden genutzt, die werden auf Gleise gelegt. Und um dann Waggons, wenn sie dann von der Zentrale aus, von Turm aus dann verteilt, distribuiert werden zu verschiedenen Güterzügen, dann werden die runterrollen lassen. Und um diese Waggons dann in etwa in die Position zu bringen, wo sie hingehören, müssen sie dann gebremst werden.
Und das ist eine harte körperliche Arbeit.
Harte körperliche Arbeit, stupide, weil immer die gleiche Beschäftigung angesagt ist, eine, die keine Ausbildung erfordert und eine, die bei Wind und Wetter durchzuführen ist, weil die Logistik natürlich erfordert, dass bei unterschiedlichen meteorologischen Bedingungen die Waggons und die Güter darin auch dorthin kommen, wo sie hingehören.
Du sagst jetzt tatsächlich statt Wetter meteorologische Bedingungen. Das ist die deutsche Sprache. Total durchgedrungen.
Ja, ja, ja.
Du siehst Frauen und Männer, ich nehme an, es waren auch bestimmt ein paar Frauen dabei, ja, die an diesen Schreibtafeln, an diesen Zeichentafeln arbeiten und denkst im weißen Kittel und denkst, hey, das ist die Zukunft, das will ich machen.
Ja.
Und was war der Plan dann?
Der Plan war, mich zu bewerben natürlich. Und ich habe mich beworben, da bei 2, im Nachhinein wirklich hätte ich es besser, kann ich besser treffen können, bei Bayer in Uerdingen, bei Krefeld und bei Krupp Industrie und Stahlbau, so hat das Unternehmen damals geheißen, bevor sie dann, glaube ich, mit Thyssen dann fusioniert wurden. Und bei beiden habe ich mich beworben, bei beiden wurde ich eingeladen und beide haben mir ein Vertragsangebot unterbreitet und ich habe mich dann für Krupp entschieden, weil ich da noch diese Bilder präsent hatte, die ich da über Monate gesammelt hatte und es war okay. Also 3,5 Jahre Ausbildung, ein Jahr davon.
Als technischer Zeichner.
Technischer Zeichner, ja.
Mhm.
Ja.
Lass uns ein bisschen nach vorne ziehen. Du wirst technischer Zeichner, dein Deutsch wird immer besser. Wahrscheinlich merkst du, dass deine Affinität zu Physik vorhanden ist und du machst dann nebenher in der Abendschule, nehme ich an, dann deine Realschule, dann Abitur und dann tatsächlich auch noch, hängst noch ein Studium dran oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, exakt so. War es 2 Jahre Abendschule, um die 10. Klasse nachzuholen. 2 Jahre für Fachabitur, nicht für Abitur. Also ich habe es nie geschafft zum Abitur, aber sehr wohl zum Fachabitur und damit hatte ich die Qualifikation dann mit Brückenkurse, die es damals gab in Nordrhein-Westfalen nach dem Gesamthochschulkonzept, habe ich dann an der Gesamthochschule Duisburg dann Maschinenbau studieren dürfen. Und spätestens nach dem Vordiplom hätte ich auch wechseln können zu einer Volluniversität. De facto bin ich in Duisburg geblieben und habe dann mein Diplom-Ingenieur Maschinenbau abgeschlossen.
Ja. Ich würde gerne wissen, wie du plötzlich entscheidest, ich gehe Richtung Kernenergie.
Diese Allianz zur Kernenergie ist ja weniger durch frühere Tätigkeiten entstanden, also vor dem Studium, sondern mehr im Rahmen meines Studiums und im Besonderen dann im Hauptstudium dann aus der Vorlesung und aus Diskussionen zu Energie, Energietechnik, Energiewirtschaft. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Professor in Duisburg, da wo ich studiert habe, der unter anderem in seiner jüngsten Vergangenheit auch Direktor war an einem Institut für Reaktortechnik am Forschungszentrum Jülich. Heute Forschungszentrum Jülich, ja. Und er hat, als wir die Kernenergie behandelt haben, hat er natürlich auch über die Kernenergie gesprochen. Er hat über Vor- und Nachteile der Kernenergienutzung gesprochen und hat damals ein Reaktorkonzept vorgestellt, das abweichend ist von den Anlagen, die wir heute betreiben, damals betrieben haben, heute betreiben. Das war ein anderes Konzept als diese herkömmlichen Kernreaktoren und basierte darauf, Reaktoren dann modular zu konzipieren, also deutlich geringere Leistung als die wir heute betreiben, damit auch verbunden ein deutlich höheres Maß an Sicherheit. Und darüber hinaus sprach er von einem Reaktortyp, der über sogenannte inhärent sichere Eigenschaften verfügt, also innewohnende Eigenschaften. Derart, dass wenn ein Reaktor abgeschaltet wird, und dann nach der Abschaltung der Kettenreaktion die sogenannte Nachtzerfallswärme entsteht, also durch weitere Zerfälle, die wir nicht beeinflussen können, dann ist dieser Reaktor in der Lage, aufgrund seiner Konstruktion, seiner Auslegung der verwendeten Materialien und seiner kernphysikalischen Auslegung, ist er in der Lage, diese anfallende Wärme dann inhärent, also innewohnend und ohne dass manuell eingegriffen werden muss, dann abzuführen.
Also sehr vereinfacht ausgedrückt, er hat ein Reaktorkonzept damals entwickelt, das kleiner ist, sicherer ist und in der Konstruktion so angelegt ist, dass sowas wie eine Kettenreaktion, wie zum Beispiel in Tschernobyl oder in Fukushima, schlichtweg ausgeschlossen ist, physikalisch ausgeschlossen ist.
Wobei eben in Tschernobyl und in Fukushima, wenn ich das kurz sagen darf, es waren keine Kettenreaktionen, sondern es waren Leistungsexkursionen. Ja, also der Reaktor hat dann die Kontrolle verloren im Falle von Tschernobyl. In Fukushima ist eine ganz andere Konstellation gewesen.
Ja, war ein Tsunami, glaube ich.
Ein Seebeben im verantwortlich dafür. Mit dem Seebeben erfolgten dann entsprechende Wellen, die eine enorme Kraft auf die Anlage ausgeübt haben. Die Dieselaggregate als Notkühlaggregate waren schlauerweise auf der Meeresseite und nicht hinter der Anlage, wo wir sie vermutet hätten. Das wissen wir halt aus der Physik, dass wenn eine Kühlung nicht gewährleistet ist oder eine inhärent sichere Auslegung des Reaktors vorliegt, dass es dann eine Frage der Zeit ist, wann der Reaktorkern dann unzulässige Temperaturen erreicht und dann zu schmelzen beginnt. Und dann passiert das, was wir nicht wollen, nämlich massive Freisetzung von Radioaktivität.
Du hast vor ein paar Monaten einen Text für den Spiegel geschrieben, in dem ein bemerkenswerter Satz stand, nämlich der Satz, es ist möglich, Kernkraft zu betreiben, ohne das Problem der Endlagerung, ohne das Problem des Atommülls. Wie kommst du darauf?
Nicht nur denkbar, sondern auch machbar und wird auch schon bei einigen wenigen Kernreaktoren, die im Betrieb waren, viele Jahre praktiziert, bei sogenannten Brüterkonzepten. Der Reaktorkern wird auf einem deutlich höheren Energieniveau betrieben. Bedeutet, dass Spaltprodukte, die während der Kernspaltung entsteht, dann innerhalb des Reaktorbetriebes dann auch transmutiert, also vernichtet werden können.
Aber wenn du mir sagst, dass das möglich ist, also dass es theoretisch möglich wäre, einen Atomreaktor so zu bauen, dass es das Endlagerproblem nicht gibt. Wenn du zu dem, wie du vor mir gesagt hast, ich erinnere mich an deinen Professor, die Möglichkeit siehst, dass man Reaktoren so baut, dass sie in der Konstruktion so sind, dass es zu keinem Störfall kommen kann. Da fragt man sich doch, warum macht man das nicht einfach? Mhm. Hat Greenpeace, haben alle Umweltschutzorganisationen, haben die alle das Problem nicht kapiert? Oder?
Nein, ich glaube ja, dass sie diejenigen, die sich thematisch damit auseinandersetzen und auch die Kenntnisse dafür aufweisen, dass sie die Vorteile durchaus verstehen und auch begreifen, wozu offensichtlich auch gewartet wird, ist, dass es erste Nationen gibt, die den ersten Schritt machen, was ich persönlich fordere und damals schon gefordert habe, auch für mich, um mich da auch mit der Thematik dann auch glaubwürdig auseinandersetzen zu können, ist, dass wir der Physik alles abbringen, was möglich ist und dass wir das, was wir physikalisch realisieren können, zum Wohle der Sicherheit derartiger Reaktortypen auch einbringen. Dass wir Wirtschaftlichkeit vielleicht ein wenig in den Hintergrund geraten lassen und dafür Sicherheit vorne ranstellen.
Damit ich verstehe, denn das Konzept, das du verteidigt hast, deine Karriere über, wäre nicht ganz so lukrativ wie das der älteren Generation.
Zumindest nicht am Anfang. Also wenn es darum geht, erste Anlagen zu konzipieren, zu errichten, zu betreiben, klar, dass da eine bestimmte Lernkurve erforderlich sein wird, um dann in Größenordnungen dessen zu gelangen, was der Strompreis heute von bereits abgeschriebenen Kernreaktoren darstellt.
Was sind sogenannte SMR-Reaktoren? Weil wenn man sich im Netz umschaut, hört man zum Beispiel, dass jemand nicht ganz unbekannt ist wie Bill Gates, massiv Geld investiert hat in der Vergangenheit in diese Reaktortechnik, der davon überzeugt ist, dass das ein richtiger Weg für die Zukunft wäre. Wovon reden die? Was ist SMR?
Also SMR steht für Small Modular Reactors, kleine modulare Einheiten, die genau diese Sicherheitseigenschaften aufbringen, die mich damals zur Kernenergie hin bewegt haben.
In den 80er, 90er Jahren schon.
Ja. Ich meine, was gut ist, ist immer gut.
Und was ist der Vorteil von diesen SMR? Weil die großen Nachteile sind, alte Reaktoren können explodieren und sie haben Unmengen an Atommüll, von dem wir nicht wissen, wo der hin soll.
Ja, ja.
Wo würdest du sagen, ist da der Vorteil bei diesen neuen Modulen?
Ja, aus sicherheitstechnischer Sicht, weil sie viel weniger Brennstoff beinhalten, weil auch die bei einem Störfall die Menge an Nachzerfallswärme, die entsteht nach der Kettenreaktion, eine viel geringere ist als bei den großen.
Also, und aber sie leisten dann noch weniger Strom.
Sie leisten auch, stellen auch weniger Strom zur Verfügung. Das ist zweifelsfrei richtig.
Was ich erlebt habe bei einem Freund, der in Frankreich war und natürlich mit dieser Meinung, die man hier sehr oft vertritt, nämlich dass Atomenergie sehr viele Nachteile hat, unter anderem das Problem der Endlagerung. Und die sagten, na Moment. Das Problem der Endlagerung, damit haben wir uns noch gar nicht richtig beschäftigt. Das kriegen wir vielleicht auch anders gelöst. Wir kriegen vielleicht diesen Atommüll auf eine ganz andere Art entsorgt, in Anführungszeichen. Wovon reden die?
Die reden genau von dem, was ich vorhin gesagt habe. Die reden davon, dass, wenn auch auf anderem Wege, dass, wenn ich über intelligente Kernreaktoren der Zukunft spreche, die also in der Lage sind, langlebige Aktinide in situ, also während des Reaktorbetriebes, zu zertrümmern, zu vernichten, zu transmutieren. Die meinen das Gleiche, allerdings zeitversetzt. Also die betreiben den Reaktor, es entstehen dann hochradioaktive Abfälle, es sind fast immer abgebrannte Brennelemente. Und was sie damit meinen, ist dann, dass sie eine Behandlung dieser langlebigen Aktinide im Nachgang durchführen. Ja, das sind Anlagen, die ausschließlich darauf spezialisiert sind und ausgelegt, und es gibt einige Prototypen, die belegen, dass es auch funktioniert, und deren Aufgabe ist es dann, mit hochenergetischen Protonen dann diese Substanzen dann zu beschießen, ja, um in unsere Sprache zu sprechen und dafür zu sorgen, dass sie zertrümmert werden. Ich muss schon sagen, dass ich von dem Konzept modulare Kernreaktoren, die schlau sind, die also nicht nur in der Lage sind, Strom bereitzustellen, sondern auch Wärme, also nicht nur für die Strom, sondern auch für die Wärmewirtschaft, für die Wasserstoffherstellung von Bedeutung sind. Das habe ich damals schon erkannt und so
lautet. Und das war genau, wie gesagt, dieser Professor sagst, dieses Konzept, diese Richtung ist die Zukunft.
Und das ist auch die Widmung meiner Professur gewesen, 2007. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass, weil man mich leise wollte für die Besetzung dieser Professur, man auch die Widmung in diese Richtung auch aufgestellt hat, was natürlich dann hervorragend passte.
Lass uns mal eine Sache klären, die mir aufgefallen ist. Du bist genau genommen Inhaber der Professur für Wasserstoff- und Kernenergietechnik. Und als Laie würde ich sagen, war deine Wahrnehmung okay. Meine Technik ist veraltet, es wird was Neues geben und jetzt kümmern wir uns nur noch darum, wie wir das abwickeln. Ich habe aber den Eindruck, dass es so eine Art Comeback der Atomkraft gibt. Und die Gründe dafür sind zum einen, im Dezember gab es eine Weltklimakonferenz in Dubai und da wurde beschlossen, und zwar von der UNO, dass Atomenergie in ihre sogenannte globale Bestandsaufnahme der schnell auszubauenden Klimaschutz Technologien aufzunehmen ist. Mit anderen Worten, die UNO hat gesagt, wir müssen auf Atomenergie setzen, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Und dann gab es letzte Woche in Brüssel, haben sich 32 Staaten zusammengetan, darunter Frankreich, Ungarn, Schweden, die Niederlande, Bulgarien, Serbien, USA, Japan, die gesagt haben, wir werden bis 2050 massiv die Kernkraft ausdehnen. Und nun frage ich mich, was löst es bei dir aus? Kann man von einer Art Comeback der Atomenergie sprechen? Gibt es so eine Rückbesinnung, vielleicht nicht in Deutschland, aber im Rest der Welt? Ist das ein Gefühl, das ich da habe, dass da was zurückkommt, das du bestätigen kannst?
Ja, das kann ich zu 100% bestätigen. Und ich bin sehr froh, dass du nicht von Renaissance sprichst, weil dieses Wort kann ich kaum noch hören. Ja, seitdem ich mich mit der Thematik befasse, gibt's in diesen Schweinezyklus, ne, diese Sinuskurve, mal mehr, mal weniger Renaissance, und mir wäre daran gelegen, wir würden uns auf Fakten konzentrieren.
Warum sagst du, wundert dich nicht, dass viele Länder um uns herum sagen, okay, der einzige Weg dorthin ist Atomenergie? Weil in Deutschland, ganz kurz, in Deutschland sagt man, nee, das brauchen wir nicht. Wir machen Windräder, wir machen Solaranlagen und wir sind jetzt auf einem guten Weg. Vor 2 Wochen, Umweltschutzministerium, Pressemitteilung, Deutschland bei Klimazielen 2030 erstmal auf Kurs. Wir schaffen das. Warum sagst du, siehst du nicht?
Kurze Korrektur, wenn
unbedingt.
Wenn du startest. Diese vielen Nachbarstaaten um Deutschland herum, die sagen ja nicht, wir setzen ausschließlich auf Kernenergie. Und die sagen, wir setzen auf eine Fortsetzung der Kernenergienutzung, vielleicht sogar eine Steigerung. Und wir sind uns im Klaren darüber, dass wir auch noch im Bereich erneuerbare Energien auch noch Beiträge zu leisten haben, da wo Potenziale da sind. Aber sie alle miteinander erkennen, dass mit erneuerbaren Energien es nicht reichen wird, für sich betrachtet, wohlgemerkt, die EU-Ziele zu erreichen.
Jetzt machen wir es konkret. Ja? Polen hat Stand heute keine Kernkraftwerke.
Polen setzt auf den Bau bis 2040 von 6 große Kernkraftwerke.
Die werden gebaut in Polen.
Die werden gebaut.
Frankreich müssen wir nicht reden.
Frankreich hat aber auch einen relativ veralterten Vorpark. Also die werden deutlich zubauen, um dann ihre 70% etwa Nuklearenergie als Beitrag zur elektrischen Energiebereitstellung sicherzustellen.
Also wenn man auf die Karte guckt, rechts, links, die bauen entweder aus oder bauen tatsächlich nochmal um und erweitern.
Exakt.
Was ist im Norden los?
Im Norden haben wir Schweden, die lange Zeit ein Moratorium gelebt haben, inzwischen auch politisch überworfen. Der Plan Zubau an Anlagen in den bereits genehmigten Standorten. Finnland Zubau. Niederlande auf Zubau, Belgien ohnehin. Tschechien macht es sehr offensiv, indem sie oft in Pressekonferenzen erklären, dass für sie der Ausbau der Kernenergie auch zum Business Model gehört in der Zusammenarbeit mit Deutschland, damit sie auch in Zukunft sicher sein können, dass sie Süddeutschland mit elektrische Energie ausstatten können. Ne?
Das heißt, wir bauen die Atomkraftwerke aber nicht bei uns, sondern ein paar Kilometer weiter über die
Grenze. Ja, das ist das, was, genau. Und das ist das, was, wenn ich überhaupt etwas zu kritisieren habe, also das tue ich schon. Heute sind wir schon auf einem sehr guten Wege, nicht zu kommunizieren offen, dass wir auf die Kernenergie doch nicht verzichten. Wir verzichten auf den Betrieb kerntechnischer Anlagen. Aber in dem Moment, wo wir dann bereit sind, und das tun wir schon heute, Strom aus Kernkraftwerken zu importieren, aus Nachbarländern, glaube ich, dass wir immer noch uns mit Kernenergie befassen.
Mhm. Ja. Drumherum bauen Sie Atomkraftwerke. Nun gibt es Argumente dafür, warum Sie das tun. Zum einen sagst du die Klimaziele, darum wird das gemacht.
Ja.
Aber es gibt ja auch geostrategische Ziele. Also die Deutschen haben ja gemerkt, wie schwierig es ist, wenn plötzlich ein Lieferant von Energie, nämlich Russland, plötzlich ausfällt und wir wahnsinnig ins Schwimmen kommen. Und das sehen natürlich viele. Da war die Hoffnung, dass die USA einspringen, und hat Joe Biden angekündigt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich dieses günstige LNG, was gar nicht so günstig ist, tatsächlich über den Atlantik schiffern möchte. Und da wird geprüft, ob es ein Moratorium geben soll. Das heißt, die Länder sehen, wir kriegen ein Problem, Energie zu beschaffen. Gleichzeitig gibt es, glaube ich, noch das Problem, dass die USA einfach sehr, sehr billig Energie haben, dabei es ein enormer Standortvorteil ist für die USA. Also auch da gibt es, glaube ich, Argumente. Wie würdest du sagen, siehst du da die deutsche Position? Ist es so ein bisschen Augen zu, oder würdest du sagen, nein, die anderen haben noch nicht erkannt, welche Vorteile wir haben werden, wenn wir einmal sehr viel günstige Energie aus Solaranlagen, Windkraftanlagen und so weiter generieren. Das Rennen ist noch gar nicht entschieden. Die beurteilen jetzt schon eine Situation in Deutschland, eine Energiewende, die noch gar nicht abgeschlossen ist. Wo stehst du da?
Also zunächst mal aus physikalischer Sicht würde ich sagen, dass das Rennen ist, der Ausgang des Rennens ist klar und ist bekannt, weil ich kann physikalisch aus Wasserstoff nicht mehr machen, als physikalisch möglich ist. Und die Tatsache, dass ich bei einer Energieumwandlungskette, bei der ich zunächst mal Wasserstoff gewinnen muss, das ist ja kein Energieträger, das ist ja ein Sekundärenergieträger, das vergisst die Politik sehr gerne, oder zumindest vermitteln sie den Eindruck, dass sie das vergessen. Ich hoffe, dass sie das sehr wohl besser wissen. Das ist so, ich beginne damit, dass ich aus einem Grundmaterial, aus einem Energieträger zunächst mal Wasserstoff gewinne. Und wenn ich bedenke, dass sie...
Also ich setze aus Energie, die ich bereits habe, die Energie wird nochmal umgewandelt in etwas, was dann für die Energiegewinnung genutzt wird.
Ganz genau. Und daraus ergeben sich Ketten, und zwar sehr lange Ketten, die, von denen wir wissen, dass jedes Glied dieser Kette dann auch mit Verluste behaftet ist. Und zum Schluss kommt dann raus, dass ich dann von der ursprünglichen Energiemenge, die ich einsetze, ich vielleicht 8 oder 9% herausbekomme, vielleicht auch 10%,
wenn diese Prozesse... Das ist der berühmte Wirkungsgrad.
Genau, das ist der Gesamtwirkungsgrad.
Das heißt, der liegt bei Wasserstoff, weil das ist ja die große Hoffnung, dass Wasserstoff im Grunde das ersetzen soll, was heutzutage Öl ist. Da sagst du, wir müssen 100% Energie reinstecken, von mir aus grüne Energie,
ja,
um dann 8 bis 10%.
Ja, das ist ein...
Und das kann man nicht optimieren durch ganz tolle Verfahren. Da würdest du sagen, gibt es physikalische Grenzen.
Nein, da gibt es vielleicht sogar die Notwendigkeit, auch mit geringeren Wirkungsgraden sich zurechtzufinden, wenn wir an Sektorenkopplung denken. Aber ja, das ist ein wesentliches Argument. Was Deutschland dann betrifft, ich sehe schon Deutschland als prädestiniertes Land, was die wirtschaftliche Potenz anbetrifft, um solche Experimente zunächst mal zu wagen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Das ist für uns Wissenschaftler natürlich großartig, dass Deutschland solche Ideen entfacht und die Bundesregierung das zumindest teilweise zu unterstützen, finanziell bereit ist. Davon profitiert die Forschung, außer universitäre Forschungseinrichtungen. Die freuen sich darüber natürlich. Und die Frage ist, wie kann die Rechtfertigung dafür erbracht werden? Es hilft sicher nicht, wenn der Bundeskanzler Scholz im März 23 sagt, dass wir aufgrund der Entwicklungen, die sich abzeichnen beim Wasserstoffhochlauf, in Deutschland kurz vor einem Wirtschaftswunder stehen. Das ist mit Verlaub Quatsch. Das ist ganz großer Quatsch.
Schau mal, wie das auf mich als Laie wirkt. Laie hört, okay, wir haben eine Energiewende beschlossen, die ist nötig, wir wollen diese Ziele erreichen. Wir haben beschlossen, wir wollen die Atomkraft nicht, weil sie ist uns zu gefährlich, also bleibt im Grunde nur Wind, es bleibt nur Solar. Wir wollen Kohle nicht, weil das ist ja im Grunde das Kernproblem gewesen mit dem CO2. Und jetzt versuchen wir mit einer ganz modernen Technik etwas zu schaffen als Land, was kein anderes Land dieser Welt geschafft hat. Aber es überzeugt dich nicht. Warum?
Natürlich ist es so, dass wir in Deutschland derzeit kokettieren, dass sogenannte Reallabore gegründet werden, ja, und betrieben werden sollen.
Was heißt
das? Also Reallabore, das sind Anlagen, die bezogen auf Wasserstoff, die wie in Bad Lauchstädt gerade in Sachsen-Anhalt auch errichtet wird, Anlagen, die uns zeigen sollen, dass mit Windenergie, mit überschüssiger Strom aus Windenergieanlagen über Elektrolyseure dann Wasserstoff hergestellt werden kann, dass dieser Wasserstoff distribuiert werden kann und gespeichert werden kann, so dass dann die Wertschöpfungskette vom Wasserstoff dort abgebildet und dann in kleinen Maßstab, also in kleinen industriellen Maßstab, als Modellversuch dann auch validiert werden kann und auch gezeigt werden kann, dass das grundsätzlich möglich ist.
Okay.
Was wir nicht ausreichend gut kommunizieren, und das, glaube ich, muss ja die Gesellschaft irgendwann mal auch dann gesagt bekommen, ist, dass wenn diese Reallabore in kleinem Maßstab dann irgendwann funktionieren, bis wir dann da angekommen sind, wo wir hin müssen, nämlich im großkommerziellen Maßstab dann solche Systeme abzubilden, werden nicht etwa 4 oder 5 Jahre, wie manchmal die Politik das vermuten lässt in ihren Diskussionen, auch nicht 7 oder 10 Jahre, sondern deutlich darüber. Also wir in den Bereichen, die sich damit befassen an den Universitäten, wir wissen, dass hier Zeiträume von 15 bis 20 Jahre, vielleicht auch 25 Jahre notwendig sein werden.
Also nur damit ich verstehe, wir haben jetzt Modellversuche, in dem wir versuchen, mit Solarenergie, mit Windkraft Wasserstoff herzustellen, experimentieren damit herum, wie kann man jetzt diesen Wasserstoff einsetzen, wie kann man den verwerten, speichern, was auch immer. Exakt, ja. Und wenn wir einmal die Daten, einmal dieses Modell abgebildet und validiert haben, geht es darum, es in die Breite zu bringen. Und du sagst...
In weiteren Schritten wieder.
In weiteren Schritten. Mhm. Und du sagst, offiziell ist so jetzt so, weht so der Gedanke, das geht in 4, 5, 6, 7 Jahren. Du würdest sagen, das Dreifache, also möglicherweise 20, 25, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, ist das, was du siehst, was man braucht, um diese Energiewende in Anführungszeichen abzuschließen. Das ist einigermaßen ernüchternd.
Ja, aber das ist die Physik. Denn wir wollen ja nicht nur Wasserstoff für bestimmte Technologien, sondern wir wollen großflächig den Wasserstoffhochlauf haben. Und wir wollen Wasserstoff auch für alle Energiesektoren und auch noch sektorenübergreifend nutzen.
Die Sektoren meinst du, wir brauchen ihn vielleicht von Schiffen, von Flugzeugen?
Für Fahrzeuge, für Speicherung, für Hochofenprozesse, ja, für die Kraftwerkstechnik. Das sind die verschiedenen Energiesektoren und die sollen ja auch dann Wasserstoff dann als kommunizierendes Element auch haben, was funktioniert. Und das ist eine Herkulesaufgabe, die Zeit benötigt. Und das ist der Moment, wo ich mich dann ganz einfach distanzieren von den Narrativen der Politik, die natürlich eine andere Aufgabe befolgen.
Weil du sagst, erstens, das dauert länger. Ja. Zweitens, ich glaube, ein zweites Argument von dir, das ist sehr teuer.
Ja.
Und um ein Wirtschaftsland, eine Wirtschaftsnation zu sein, wie Deutschland sie nun mal ist, ist ein Kernelement, dass wir ganz, ganz billige billige Energie haben. Und du sagst, dieser Transformationsprozess ist so teuer, dass wir möglicherweise diesen Vorteil der günstigen Energie, den wir lange hatten, verlieren.
Das ist meine Annahme und wir benötigen Unterstützung von anderen Staaten auf dem Weg dorthin.
Inwiefern? Wie können uns andere Staaten auf dem Weg dorthin
helfen? Indem sie uns durch entsprechende Verträge dann Energie bereitstellen zu Konditionen, die uns hilft, eine gewisse Balance zu halten.
Lass mich raten, das ist aber Kernenergie dann.
Das kann auch vielleicht auch Energie aus Kohlekraftwerken sein, weiß ich nicht. Aber
Die Energiewende, die wir hier machen wollen, die Wasserstoffwende, die, auf die wir uns geeinigt haben, die siehst du erstens sehr, sehr langfristig nach dem aktuellen Forschungsstand. Du siehst sie vor allem sehr, sehr teuer.
Ja.
Und drittens geht sie nur, wenn wir Hilfe bekommen aus dem europäischen Ausland, und vermutlich ist diese Hilfe in Form von Energie, und zwar in Form von Atomkraft oder Atomenergie und Atom- und Kohlekraft.
Zunächst mal behaupte ich, und das zeigt ja heute schon die Realität, seit Mitte April 2023 importieren wir deutlich mehr Strom in Deutschland, als wir exportieren. Und nennenswerte Mengen davon stammen aus Kernkraftwerken aus der direkten Umgebung, aus Tschechien und aus Frankreich vordergründig. Und ich sage nicht, dass es elektrische Energie sein soll aus Kernkraftwerken. Ich sage nur, dass die Notwendigkeit da sein wird. Ja, dass Deutschland Unterstützung bekommt. Und dann macht es aus meiner Sicht wenig Sinn, sind wir beim Thema Kommunikation. Also es macht wenig Sinn, dann diese Strommengen einzukaufen für viel, viel Geld. Es macht auch genauso wenig Sinn, wenn wir überschüssige regenerativen Strom haben in unseren Netzen, diesen zu verschenken an andere Länder, damit die Netze stabil bleiben und auch noch Geld zahlen müssen dafür, dass sie uns diesen Strom abnehmen. Das passiert heutzutage in nennenswertem Umfang. Es wäre glaubwürdiger, wir würden wieder, wie ich gerade sagte, beim Thema Kommunikation, wir würden offen darüber sprechen und würde Deutschland auch darüber berichten und sich dazu committen, welche Unterstützungsmaßnahmen sinnvoll sind auf dem Weg dorthin.
Das heißt, du sagst, die Energiewende, gegen die du dich ja gar nicht grundsätzlich wehrst, die müsste man nur ehrlich kommunizieren im Sinne von, sie wird wahnsinnig teuer, und zwar viel teurer, als wir glauben. Gibt es da irgendeine Vorstellung? Ich habe irgendwann gelesen, 1 Billion Euro, da gab es eine amerikanische Studie dazu. Das kann man fast gar nicht beziffern.
Nein, wie viel Geld. Also nicht seriös und auch in der Frage, wie teuer wird dann 2035 eine Kilowattstunde Strom sein? Also egal, also was für eine Quelle ich heranziehe, diese Größenordnung von 40 bis 55 Euro Cent pro Kilowattstunde, wenn ich dann nachschaue, welche Rahmenbedingungen dafür zugrunde gelegt wurden, so erscheint mir das nicht ausreichend seriös. Fakt ist, dass wir es mit deutlich höheren Strom- und Energiekosten zu tun haben
werden. Das ist für dich gesetzt.
Ja, das ist mehr als gesetzt, ja.
Das war Antonio Hurtado. Er ist Inhaber der Professur für Wasserstoff- und Kernenergietechnik an der Technischen Universität Dresden. Und ich gebe offen zu, dass ich nicht weiß, ob dieses Gespräch meine persönliche Meinung zu Kernkraft geändert hat. Die ist eher kritisch. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich mich mit jemandem unterhalten durfte, der offensichtlich kompetent und brillant ist. Und wenn man mit so jemandem nicht spricht, weil er nicht zufällig die eigene Meinung vertritt, hat man meines Erachtens eine ganze Menge nicht verstanden. Als Journalist, aber ehrlich gesagt auch als Mensch. Das war Moreno Plus Eins, der Interview-Podcast des Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und ich bedanke mich bei Julia Parker, Janis Schakarian und bei Philipp Fackler für die Hilfe. Moreno Plus Eins erscheint wieder in der kommenden Woche, und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.